Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Im Studio heute Abend Barbara Schmidt-Matern. 12 tote Kinder und Jugendliche auf einem Sportplatz in einem arabischen, von Drusen bewohnten Dorf auf den hügeligen Golanhöhen. Eine von Israel annektierte Region in direkter Nachbarschaft zu Syrien. Warum schlug die Rakete, die den Kindern den Tod brachte, gerade dort ein am Samstag? War es die mit Iran verbündete Terrormiliz Hisbollah, die Israel vom Libanon aus angegriffen hat? Und lässt sich nun ein Zwei-Fronten-Krieg noch abwenden in der Region? Viele Fragen sind zur Stunde offen. Wir bemühen uns um Antworten gleich zu Beginn dieser Sendung. Die Bundesregierung wendet sich unterdessen mit einem Appell an Deutsche in der Krisenregion.
Ich appelliere hier an alle Deutschen, die sich jetzt noch im Libanon aufhalten, die derzeit noch bestehenden Möglichkeiten zur Ausreise aus dem Libanon zu nutzen und dies jetzt dringlich auch zu tun.
Sebastian Fischer, Sprecher des Auswärtigen Amtes, heute Mittag in Berlin. Weitere Themen dieser Sendung. Wir schauen auf die Reaktionen nach den Präsidentschaftswahlen in Venezuela. Amtsinhaber Maduro reklamiert ja den Sieg für sich. Das stößt auf Widerspruch bei der Opposition. US-Präsident Joe Biden will den Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, reformieren. Auch dazu gleich mehr. Und aus dem Inland schauen wir auf die Debatte um das Bürgergeld, die wieder neue Wellen schlägt, und den Vorstoß der Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die vorschlägt, angesichts der Wohnungsnot vielleicht lieber auf dem Land nach einer bezahlbaren Bleibe zu suchen. Auch im Hintergrund ab 18.40 Uhr blicken wir in den Nahen Osten. Da geht es um den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober und die Frage, wie dieser Angriff das Leben in Israel und im Gazastreifen verändert hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kaum ein biblisches Zitat trifft die Stimmung im Nahen Osten besser als diese Redewendung. Auf jeden Schlag folgt ein Gegenschlag. Nach dem Raketenangriff auf einen Fußballplatz auf den Golanhöhen mit mindestens 12 getöteten Kindern und Jugendlichen macht Israel, also die Hisbollah, für den Anschlag auf den israelisch besetzten Golanhöhen verantwortlich, reagiert mit Vergeltungsschlägen im Libanon und droht weitere Schritte an. Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv.
Bei einem Besuch in der Drusenortschaft Marschall Shams auf den Golanhöhen, wo am Samstagabend 12 fußballspielende Kinder und Jugendliche bei einem Raketenangriff getötet worden sind, für den Israel die Hisbollah verantwortlich macht, kündigte der Premierminister an, der Staat Israel werde dies nicht hinnehmen und könne es auch nicht. Wörtlich sagte Netanyahu in einer schriftlichen Mitteilung seines Büros, unsere Antwort wird kommen und sie wird hart sein. Netanyahus Visite in der Ortschaft rief bei den Einwohnern der drusischen Bevölkerung teilweise heftige Reaktionen hervor. Rund 200 Einwohner von Marschall Shams demonstrierten gegen Netanyahus Besuch. Hau ab, Mörder, riefen einige aus. Gestern waren in der Ortschaft unter Teilnahme tausender Trauernder die Leichname von 11 Kindern und Jugendlichen beigesetzt worden. Das 12. Todesopfer, ein Junge, konnte erst gestern Nacht identifiziert werden. Dessen Onkel, Walid Mughrabi, sagte dem israelischen Armeeradio, ich weiß nicht, ob wir uns von einer solchen Katastrophe erholen können. Ich frage mich, wo ist der Staat, der sich bis jetzt nicht für einen Krieg entschieden hat? Wo ist der Staat, der bis jetzt immer noch fragt, ob ein Krieg im Norden ausbricht? Wir haben das Blut von Kindern verloren. Kinder, die einfach Fußball spielen wollten. Man kann sich von so etwas nicht erholen. In welcher Form die militärische Vergeltungsaktion für den Raketenbeschuss ausfallen wird, bleibt ungewiss. Auf informellen Kanälen signalisieren israelische Regierungsvertreter, Israel würde, Zitat, der Hisbollah wehtun, aber den Nahen Osten nicht in einen umfassenden Krieg ziehen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters zwei israelische Offizielle ohne Namensnennung zitiert, würde sich Israel auf die Möglichkeit eines mehrere Tage andauernden Schlagabtauschs einstellen. Im Armeeradio gab der Direktor des Instituts für strategische Studien, Tamir Heimann, zu bedenken, seit 10 Monaten hätten sich Israel und die Hisbollah während der kriegerischen Konfrontation an der Nordgrenze gegenseitig beobachtet und gesehen, wie die Gegenseite Entscheidungen träfe. Und weiter? Zweitens, für die Hisbollah existiert die Frage, wie sie Israel besiegen kann, momentan nicht. Sie würde die Gefahr eingehen und ihre Existenz gefährden, denn die Faktoren wie Überraschung und Israel unvorbereitet anzugreifen existieren gegenwärtig nicht. Die israelische Tageszeitung Yedonot Ahronot meldete unter Berufung auf eine Regierungsquelle, die Reaktion Israels würde, Zitat, begrenzt, aber bedeutend ausfallen. Die Optionen würden von einem, Zitat, begrenzten Angriff auf die Infrastruktur, einschließlich Brücken, Kraftwerke und Häfen, bis hin zu Angriffen auf die Waffendepots der Hisbollah oder auf Hisbollah-Kommandeure reichen.
Aus Tel Aviv berichtete Clemens Fehrenkotte. Die Angst vor einem Flächenbrand geht im Nahen Osten also um. Wie die Perspektive im Libanon ist und über die nur scheinbare Ruhe dort, berichtet jetzt Sabina Mattei.
Sonne, Sand und Meer. Die Grenze zu Israel ist keine 25 Kilometer von der libanesischen Küstenstadt Tyros entfernt. Doch das Strandleben hier scheint völlig entspannt. Es kommen nicht so viele Leute wie sonst im Sommer, aber der Umsatz ist immer noch okay, sagt der Betreiber einer Strandbar der Nachrichtenagentur Reuters. Die Menschen seien zwar gestresst vom Lärm der nächtlichen Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Grenzgebiet, doch hätten sie sich daran gewöhnt. Aber nicht jeder in Tyros ist so gelassen. Die Leute haben Angst, sagt ein anderer Mann. Wir schauen jeden Tag, ob die Lage eskaliert oder ob sie so bleibt. Wohl auch der eine oder andere deutsche Staatsbürger. Im Libanon sind immer noch 1.300 gemeldet. Die Bundesregierung hat sie nun erneut zum Verlassen des Landes aufgerufen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies in Berlin auf die bestehende Reisewarnung und Ausreiseaufforderung.
Ich appelliere hier an alle Deutschen, die sich jetzt noch im Libanon aufhalten, die derzeit noch bestehenden Möglichkeiten zur Ausreise aus dem Libanon zu nutzen und dies jetzt dringlich auch zu tun.
Italien zog inzwischen nach. Auf dem Zubringer zum Flughafen von Beirut staut sich unterdessen der Verkehr. Doch die Flüge werden knapp. Viele Fluglinien, darunter die Lufthansa, haben ihre Verbindungen vorläufig eingestellt. Am Morgen waren im Südlibanon zwei Menschen bei einem Drohnenangriff getötet worden. Beobachter sind überzeugt, dass Israel nach dem verheerenden Raketenangriff vom Wochenende hart gegen die Hisbollah im Libanon zurückschlagen wird. Doch nicht so hart, dass es zu einem Flächenbrand in der Region kommt, meint der libanesische Militärexperte Khalil El-Helo. Israel könnte zwei Tage lang schwere Luftangriffe auf strategische Ziele führen. Darauf würde die Hisbollah antworten, erläutert der ehemalige Brigadegeneral der libanesischen Armee. Aber ich glaube nicht, dass eine Bodenoffensive folgen würde, denn das hätte regionale und internationale Folgen. Nach seinen Informationen habe die Hisbollah bereits Stellungen in der BK-Ebene, im Südlibanon und sogar innerhalb Syriens geräumt, um israelischen Vergeltungsschlägen aus dem Wege zu gehen. Libanons Außenminister Abdallah Abu Habib sprach unterdessen von diplomatischen Bemühungen, vor allem der USA, zur Begrenzung eines solchen Schlags, damit der unterhalb der Schwelle eines echten großen Krieges bleibt.
Informationen von Sabina Mattei und zur brenzligen Lage im Nahen Osten. Nach diesem Wochenende mit dem Raketenanschlag hören Sie bei uns im Deutschlandfunk auch einen Kommentar hier ab 19.05 Uhr. Venezuela ist unsere nächste Station. Das autoritär regierte Land hat am Sonntag zur Präsidentschaftswahl aufgerufen. Eine Abstimmung, die von Anfang an umstritten war. Kandidaturen wurden untersagt, Exilgruppen von der Wahl ausgeschlossen und die Opposition schikaniert. Nur einen Tag nach der Wahl reklamiert Amtsinhaber Maduro den Sieg jetzt entgegen aller Umfragen für sich. Welche Reaktionen das in Venezuela auslöst und auch international, berichtet Anne Demmer.
Nach der Verkündung des Wahlergebnisses ist die Wut in einigen Vierteln in Caracas zu spüren. Seit 25 Jahren leben wir hier mit diesem autoritären Regime, kämpfen ums Überleben. Das hier ist ein Hilferuf an die internationale Gemeinschaft. Jetzt reicht es. Heute verteidigen wir unsere Fahne. Wir wollen Freiheit, dass unsere Stimme, die wir gestern abgegeben haben, die Entscheidung des Volkes respektiert wird. Dieser Mann geht von Wahlbetrug der sozialistischen Regierung aus. Laut Wahlbehörde hat Staatschef Nicolas Maduro die Wahlen nach der Auszählung von 80% der Stimmen für sich entschieden. Der Oppositionskandidat Edmundo González bekam 44,2% der Stimmen. In diversen seriösen Umfragen hatte er teils deutlich vor Maduro gelegen. Die Stimmung ist angespannt. Schnell meldeten sich auch die Länder der Region. Während Kuba und Nicaragua Maduro gratulierten, erklärte der chilenische Präsident Gabriel Boric, dass er den vom Nationalen Wahlrat verkündeten Sieg des venezolanischen Staatschefs vorerst für wenig glaubwürdig halte. Man werde kein Ergebnis anerkennen, das nicht überprüfbar sei. US-Außenminister Blinken erklärte, dass die US-Regierung ernsthafte Bedenken habe, dass das angekündigte Ergebnis weder den Willen noch die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt. Er forderte:
It's critical that every vote be counted fairly and transparently.
Es ist wichtig, dass jede einzelne Stimme fair und transparent gezählt wird und dass die Wahlkommission sofort die Ergebnisse mit der Opposition und unabhängigen Beobachtern teilt, ohne Verzug. Die internationale Gemeinschaft wird das sehr nah verfolgen. Auch das Auswärtige Amt reagierte auf der Plattform X. Die verkündeten Wahlergebnisse reichten nicht aus, um die Zweifel an der Stimmauszählung in Venezuela zu zerstreuen, erklärte das Ministerium. Man fordere die Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse für alle Wahllokale und Zugang zu allen Abstimmungs- und Wahlunterlagen für die Opposition und Beobachter. Währenddessen reklamiert die Opposition den Wahlsieg für sich und ernennt den Kandidaten der Opposition Edmundo González zum Präsidenten. Er findet wie auch im Wahlkampf trotz allem ruhige Töne.
Aquí se han violado todas las normas.
Hier wurden alle demokratischen Normen verletzt. Unser Ziel, einer Versöhnung und einen friedlichen Wechsel zu erreichen, ist nach wie vor gültig. Und wir sind davon überzeugt, dass eine große Mehrheit der Venezolaner das ebenso anstrebt. Unser Kampf geht weiter, bis der Wille des Volkes respektiert wird. Staatschef Nicolas Maduro feierte gestern seinen Wahlsieg. Mit seiner Wiederwahl hat er seine dritte Amtszeit verteidigt.
Del triunfo de la independencia.
Es ist ein Sieg der Unabhängigkeit, der Würde des Volkes, ein Sieg des Friedens und der Stabilität. Sie haben es nicht geschafft, uns mit den Sanktionen in die Knie zu zwingen. Hört man sich um, befürchten viele eine Eskalation der Situation. Es kursieren Gerüchte, dass das autoritäre Regime in den nächsten Tagen Oppositionsmitglieder verhaften lassen will.
Unsere Korrespondentin Anne Demmer berichtete über die Präsidentschaftswahl in Venezuela. Und was aus diesem Wahlergebnis folgt, das ist ausführliches Thema heute in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online, zu finden in der Deutschlandfunk-App oder auf deutschlandfunk.de. Bei uns in Deutschland haben die Ampelfraktionen sowie CDU und CSU im Bundestag erst vor ein paar Tagen Vorschläge präsentiert, wie sich das Bundesverfassungsgericht und damit der Rechtsstaat hierzulande gegen mögliche Angriffe von autoritären Parteien und anderen Kräften stärken lässt. Jetzt legt auch in den USA der Präsident Pläne für eine Reform des obersten Gerichts, des Supreme Courts, vor. Eine Instanz, die in den letzten Jahren wiederholt Schlagzeilen gemacht hat, sei es beim Thema Abtreibung oder auch bei der Frage der Immunität für Ex-Präsident Donald Trump. In der Leitung jetzt unsere Korrespondentin Doris Simon in Washington. Doris, welche Reformpläne schlägt denn Joe Biden vor, jetzt mitten im Wahlkampf?
Ja, wie schon gesagt, es geht um den obersten Gerichtshof und der US-Präsident verknüpft in seinem Meinungsartikel in der Washington Post, denn das ist bis jetzt die einzige Äußerung. Später am Tag will Biden sich noch in Texas beim Besuch der Bibliothek von Lyndon B. Johnson näher dazu äußern, verknüpft jedenfalls Biden zwei Dinge. Zum einen geht es um eine Reform des obersten Gerichts mit einer auf 18 Jahre begrenzten Amtszeit. Bis jetzt sind oberste Richter und Bundesrichter überhaupt in den USA so lange im Amt, bis sie sterben, selber ihr Amt aufgeben oder wegen Verfehlungen im Amt aus diesem entfernt werden. Also diese Reform, 18 Jahre begrenzte Amtszeit und dann einen verbindlichen Verhaltenskodex. Der gilt bereits für US-Bundesrichter auf unteren Ebenen. Es gibt aber keinen verbindlichen Verhaltenskodex für die obersten Richter. Und dann verbindet er das mit einer Forderung, die jüngste Entscheidung des obersten Gerichts dauerhaft umzukehren. Die konservativen Richter hatten ja vor kurzem mit ihrer 6-3 Mehrheit geurteilt, dass US-Präsidenten weitestgehende Immunität für alle ihre Taten im Amt genießen, auch für Straftaten. Hier fordert Präsident Biden jetzt den US-Kongress auf, eine Verfassungsänderung zu verabschieden. Stichwort No man above the law, ein Zitat von Präsident Theodore Roosevelt, kein Mensch über dem Gesetz, auch nicht der Präsident.
Hat Joe Biden, wir haben es auch in den Nachrichten eben schon gehört, offenbar aber keine Mehrheit für diese Pläne im Kongress in Washington?
Nein, nicht im Abgeordnetenhaus, was ja eine sehr knappe republikanische Mehrheit hat, aber auch nicht im Senat, denn wegen des Filibusters bräuchte Biden für eine Veränderung 60 Stimmen. Die wird er nicht bekommen, die haben seine Demokraten nicht. Es wäre auch zu sehen, ob wirklich alle dann da mitgehen. Das heißt, es ist ein Vorstoß, der nicht nur in den 6 Monaten seines Restes der Amtszeit nicht umgesetzt werden kann, sondern für den ist, wenn sich die Machtverhältnisse im Kongress nicht grundlegend ändern, überhaupt keine Zukunft in Sicht.
Umso mehr, Doris Simon, stellt sich ja die Frage, warum macht Joe Biden dann gerade jetzt diesen Vorstoß?
Ich gehe davon aus, dass es ein Zeichen ist, einmal, was ihm wichtig ist, zweitens aber auch, um zu demonstrieren, ich bin noch relevant, auch wenn ich in 6 Monaten das Weiße Haus verlasse. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass es eine ihm sehr wichtige Angelegenheit ist. Er argumentiert in seinem Meinungsartikel in der Washington Post, es sei einfach nicht normal, was gerade passiere am obersten Gericht. Was da passiert sei, zum Beispiel mit der letzten Entscheidung, dass Präsidenten weitestgehende Straffreiheit im Amt genießen, das untergrabe das Vertrauen der Menschen in die Entscheidungen des Gerichts. Dann verweist er auf die persönlichen Freiheiten der Menschen. Das ist ein kaum verhohlener Hinweis auf Dobbs, also das Urteil des Supreme Courts, dass das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt hat, auch von diesem Gericht. Und Biden sagt, man stehe jetzt an einer Weggabelung und er beruft sich darauf, dass jeder seiner 3 Vorschläge von einer Mehrheit der US-Bürger unterstützt würden. Und ich habe ein bisschen recherchiert, es ist so, dass viele US-Bürger sich wünschen, dass die Amtszeiten zum Beispiel begrenzt werden.
Danke für diese ersten Informationen, Doris Simon. Der US-Präsident legt Reformpläne für das oberste Gericht in den USA vor, mit wenig Aussichten auf Umsetzung. Wir werden Sie natürlich in den kommenden Stunden weiter informieren über dieses Vorhaben. Und damit ins Inland. Rund 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Mit diesem Ziel ist die Ampelregierung vor 3 Jahren angetreten. Ein Ziel, bei dem schon jetzt feststeht, dass es nicht erreicht wird. Dennoch macht jetzt die Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD einen neuen Vorschlag, um etwas gegen die Wohnungsnot zu tun. Vielleicht sollte man einfach aufs Land ziehen, schlägt Clara Geiwitz vor. Ob das wirklich gegen die Misere hilft, dieser Frage ist Johannes Kuhn nachgegangen.
Nur noch 175.000 neu gebaute Wohnungen im Jahr 2026. Das sagen heute die Experten des Münchner IFO-Instituts voraus. Zum Vergleich, zuletzt wurden noch knapp 300.000 Wohnungen gebaut. Die Ampelkoalition hatte einst 400.000 Wohnungen jährlich als Ziel ausgegeben. Die Wohnungsnot in den Großstädten wird also nicht mit dem Neubau gelöst werden. Auch deshalb gab die SPD-Bauministerin Clara Geiwitz am Wochenende die Losung »Raus aufs Land« aus. Geiwitz Argumente in der Neuen Osnabrücker Zeitung: In mittelgroßen und kleineren Städten gäbe es Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte. Und auch Dörfer gewännen durch die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice an Reiz, weil man seine Heimat nun nicht mehr für die Jobsuche verlassen müsse.
Das, was Frau Geiwitz sagt, ist allerhöchste Zeit. Wir haben uns immer nur auf Neubau konzentriert. Die Zeit sollte vorbei sein.
Sagt dazu Andreas Pfnür. Pfnür leitet das Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt. Er sagt, Haushaltsbefragungen zeigten, dass die städtischen Miet- und Immobilienpreise längst Konsequenzen hätten.
Dazu gehört es, dass die Leute eben sagen, wir ziehen wieder aufs Land. Da ist Wohnen bezahlbar auf dem Land. Da ist Wohnen möglicherweise umwelt- und naturnah, umweltbewusster. Ja, also vieles von dem, was sich eigentlich in unserer gesellschaftlichen Situation abspielt gerade, die Megatrends in unserer Gesellschaft, sprechen dafür, dass die Menschen von sich aus sagen, wir möchten lieber wieder auf dem Land wohnen.
Ähnlich sieht es Annette Steinführer. Bis zur Corona-Krise habe die Großstadt im Diskurs oft als überlegene Siedlungsform gegolten, sagt die Sozialwissenschaftlerin, die am Thünen-Institut in Braunschweig zum ländlichen Raum forscht. Dabei erlebten gut angebundene Dörfer und Kleinstädte bereits seit längerem Zuzug.
Die Zuzüge, die wir beobachten in ländliche Räume, gehen einerseits ganz klassisch weiterhin in den Neubau, weil das auch für viele kleinere Gemeinden weiterhin sozusagen der Faktor ist, mit dem sie versuchen, neue Einwohnerinnen und Einwohner zu gewinnen. Und wir haben viel Rückkehr, also viel Rückkehrer in die Heimat, in die Heimat des Partners, der Partnerin, wo dann auch Wohnraum zum Beispiel über Erbe zur Verfügung steht.
Die Bauministerin will den Trend zur Stadtflucht nun unterstützen und dabei den brachliegenden Bestand reaktivieren. Denn derzeit stehen etwa 2 Millionen Wohnungen in Deutschland leer, 1,3 Millionen davon im ländlichen Raum. Im November will Geiwitz deshalb eine Strategie gegen Leerstand vorlegen. Annette Steinführer vom Thünen-Institut begrüßt das. Die neuen Zensusdaten erlaubten passgenaue Maßnahmen.
Und jetzt können wir tatsächlich schauen, was sind denn die Gründe für Leerstand? Wo gibt es denn tatsächlich Möglichkeiten anzusetzen? Also und da auch zu sagen, auf Bundesebene, das ist ein Thema für uns. Also das Thema Leerstand zurückzuholen in die öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem es ja Anfang der 2000er Jahre schon mal so ein großes Thema war, das finde ich erstmal prinzipiell richtig.
Zugleich warnt die Forscherin, die Lage werde örtlich sehr unterschiedlich sein und viel Leerstand sei in schlechtem Zustand.
Wir werden viele, viele Ruinen haben, die sehr schwer oder nur mit sehr hohen Kosten wieder bewohnbar zu machen sind. Wir müssen uns natürlich dann auch die ganzen Vorschriften anschauen.
Raus aufs Land als neue Losung. Im politischen Berlin gibt es durchaus Kritik. Die Idee Grenze an Hohn, sagt FDP-Generalsekretär Bijan Csirai. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht spricht von einem, so wörtlich, albernen Appell.
Berichtet Deutschlandfunk Hauptstadtstudio-Korrespondent Johannes Kuhn. Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld müssen sich offenbar auf eine mögliche Nullrunde im kommenden Jahr einstellen. Saida Belatel.
Der neue Regelsatz für Bürgergeldempfänger steht noch nicht fest. Aber die Preissteigerungsrate ist rückläufig. Die Inflation ist zurzeit weniger hoch als im letzten Jahr. Deshalb hält es die Bundesregierung für realistisch, dass es im neuen Jahr keine höheren Regelsätze für Bürgergeldempfänger gibt. Zum Anfang dieses Jahres war der Regelbedarf beim Bürgergeld erhöht worden, um gut 12%. Im Herbst will das Kabinett die Entscheidung für das Jahr 2025 verkünden. Das Bürgergeld, also die Grundsicherung für Arbeitssuchende, bleibe eine verlässliche Leistung für Menschen, die in Not geraten sind. Das sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums und betonte, die meisten Menschen wollten arbeiten und wirkten auch gut mit. Für die anderen etwa 3% der Bürgergeldempfänger gäbe es weiterhin Sanktionen. Seit Ende März werden Arbeitsverweigerern bereits Leistungen entzogen. Die Regierung betonte aber auch, dass es sich bei sogenannten Totalverweigerern nur um Einzelfälle handele.
Informationen aus Berlin von Saida Belatel. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat es gerade noch einmal schwarz auf weiß vom Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner gehört bekommen. Es wird nicht mehr Geld für die Verteidigung geben als bisher im Entwurf für den Haushalt 2025 vorgesehen. Möglicherweise ist der Ressortchef für die Verteidigung Boris Pistorius da ganz froh, dass er jetzt erst einmal auf Auslandsreise gehen kann. Steffen Wurzel begleitet ihn in den Indo-Pazifik.
Erste Station von Boris Pistorius ist Honolulu. Dort haben das deutsche Kriegsschiff Baden-Württemberg und ein Versorgungsschiff bei der multinationalen Militärübung RIMPAC mitgemacht, in den Seegebieten rund um die Inselgruppe von Hawaii. Die Fregatte und das Versorgungsschiff der deutschen Marine werden von Honolulu aus zurück nach Deutschland fahren, und zwar durch den Pazifik. Dabei werden sie auch das südchinesische Meer durchqueren, ein internationales Gewässer, auf das die chinesische Staats- und Parteiführung hoheitliche Ansprüche erhebt. Insofern ist die deutsche Schiffsdurchfahrt aus Sicht der demokratisch regierten Partnerstaaten in der Region ein wichtiges Symbol dafür, dass sich auch Deutschland einsetzt für die regelbasierte Ordnung und die Freiheit der Seewege. Das Gleiche gilt für die Reise von Verteidigungsminister Pistorius in die Region. Im Mai sagte er zum Thema:
Wegschauen im Indopazifik, keine Präsenz zeigen und nicht für die regelbasierte Ordnung einzutreten, das ist und wird keine Option für Deutschland sein.
Weitere Stationen der Reise sind Südkorea und die Philippinen. Beide Länder sorgen sich vor der zunehmend aggressiv auftretenden chinesischen Marine, die inzwischen zahlenmäßig die größte der Welt ist. Entsprechend wird auch in Seoul und in Manila von Pistorius Solidarität erwartet. Dass der Asien-Pazifik-Raum immer wichtiger wird für Deutschland, ist weitgehend Konsens in der deutschen Politik, auch angesichts der vielen wichtigen Seehandelsrouten in der Region. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter sagte dem Deutschlandfunk, er begrüße und unterstütze die Asien-Pazifik-Reise von Boris Pistorius. Wie man in der Region Souveränität aufrechterhalten könne gegen chinesische Repression, das werde sicherlich eines der Kernthemen der Dienstreise des Verteidigungsministers sein, sagte Kiesewetter.
Ein Bericht unseres Korrespondenten Steffen Wurzel.
Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Bisher ist dieser Montag ein erfolgreicher Tag für die Deutschen bei den Olympischen Spielen, wobei es auch eine kleine Enttäuschung gegeben hat. Julian Tilders aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion hat jetzt alle Infos.
Ja, ganz genau. Und die große Nachricht des Tages ist natürlich Gold für Deutschland im Vielseitigkeitsreiten. Michael Jung macht mit seinem Pferd Chipmunk im Springen keinen einzigen Fehler, ein perfekter Ritt im Schlossgarten von Versailles. Für Jung ist es der dritte Einzel-Olympiasieg. Das hat noch kein Vielseitigkeitsreiter vor ihm geschafft. Anne Hild berichtet.
Erst die Klapser für Chipmunk, dann die Siegerfaust in den Himmel und die Ehrenrunde im Schlossgarten von Versailles so richtig genießen. Denn vor dieser historischen Kulisse gelingt auch Michael Jung etwas Historisches.
Holt euch die Krone der Reiterei! Holt euch Gold! Gold für Michael Jung und Chipmunk!
Und er weiß genau, bei wem er sich zu bedanken hat. Bei Chipmunk, dem 16-jährigen Wallach. Der hat ihn hier durchgetragen durch diesen Parcours. Überragende Leistung. Drittes Einzelgold für Michael Jung.
Noch kein anderer Vielseitigkeitsreiter hat bisher drei olympische Goldmedaillen bejubelt. Und ja, Michael Jung weiß genau, wem er diesen Erfolg zu verdanken hat.
Ich bin so dankbar meinem Pferd gegenüber. Ich habe wieder nicht alles ideal erwischt. Er hat mich noch mal richtig gerettet in der letzten Linie.
Michael Jung hat dem Druck standgehalten. Und das deutsche Vielseitigkeitsteam, das dürfte sich die Frage stellen, was wäre, wenn? Was, wenn Christoph Wahler gestern im Gelände nicht gestürzt wäre, wenn er nicht die 200 Strafpunkte dafür kassiert hätte? Dann hätten Michael Jung, Julia Krajewski und Christoph Wahler auch gemeinsam über Gold jubeln dürfen. So hat der Rekord-Olympiasieger Michael Jung das Rampenlicht für sich alleine. Und
dieser ganz besondere Moment, auch wenn er sich zum dritten Mal, was die Vergabe der Einzelgoldmedaille anbetrifft, wiederholt.
Mehr wie Freude. Ich habe wackelige Knie.
Ja, richtig spannend war es heute auch beim Tennis. Dabei meine ich aber nicht das Duell der Altmeister Novak Djokovic und Rafael Nadal. Das hat Djokovic ziemlich mühelos in zwei Sätzen gewonnen. Aber Angelique Kerbers Abschiedstour geht weiter. Im Achtelfinale der Frauen schlägt Kerber nach großem Kampf die Rumänin Jacqueline Christian. Tim Brockmeier.
Nein, heute noch nicht. Heute noch nicht. Schluss, aus, vorbei. Heute erst noch mal. Oh, wie ist das schön. Eine Menge deutscher Fans waren ganz nach hinten gekommen, hinten auf der Roland-Garros-Anlage zu Platz Nummer 14 zum Match von Angie Kerber.
Die Fans haben mir da auch geholfen, natürlich auch dann das Match nochmal zu drehen und nochmal die letzten Prozente aus mir rauszuholen.
Und die waren nötig, diese letzten Prozent, um am Ende die Faust in den sehr, sehr sonnigen und heißen Himmel von Paris zu strecken und sich über einen Dreisatzsieg freuen zu können.
Es ist ein schönes Gefühl, dass ich weiter noch dabei bin.
Heute noch nicht Schluss mit der Einzelkarriere der dreifachen Grand-Slam-Siegerin, weil sie im Match gegen die Rumänin Christian noch mal viel von der Kämpferin Kerber zeigte. Starker Beginn im ersten, kleine Verschnaufpause im zweiten, teils Weltklasse-Tennis im dritten Satz. Am Ende der Sieg für die Deutsche unter der frenetischen Unterstützung der deutschen Fans.
Die Atmosphäre, die man auf dem Platz gefühlt hat und gespürt hat, genau das sind die Momente, warum ich auch nochmal zurückgekommen bin und die ich natürlich auch vermissen werde.
Noch aber nicht. Noch kein Vermissen.
Zum Glück nicht. Und jetzt hier wirklich nochmal zu zeigen, was ich kann, das habe ich vor und das möchte ich nochmal zeigen, bevor ich dann wirklich den Schlussstrich ziehe.
Die Reise von Angelique Kerber in Paris geht weiter, weiter in Richtung Schlussstrich. Heute aber gab's ihn noch nicht.
Ja, und im Kanuslalom gab es heute aber doch eine kleine Enttäuschung aus deutscher Sicht. Der Medaillenkandidat Sideris Tasiadis fährt bei seinen wahrscheinlich letzten Olympischen Spielen ganz knapp nur auf Platz 4. Thorsten vom Wege.
Schade, Sideris ist das Jahr, das ist knapp vorbeigepaddelt am Olympischen Edelmetall. Rang 4 am Ende für den Augsburger, weil er im oberen Streckenabschnitt ein Tour zu lang anfahren musste. Deswegen reichte die Endzeit nicht zum Sprung aufs Podest. Dort stehen auf dem Bronzeplatz Matthew Benisch aus der Slowakei. Adam Burgess, der Brite, ist Zweiter und dominiert wurde das ganze Rennen von Nicolas Justin. Der Franzose mit einer Fabelzeit 5,5 Sekunden schneller als die Konkurrenz. Und das ist natürlich eine Welt im Kanu-Slalom. Für Sideris Tasiades ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass er Papa wird im Januar und irgendwann seinem Kind mal sagen kann, bei Olympischen Spielen, bei 4 Auftritten, war ich Zweiter in London, Dritter in Tokio, Vierter in Paris und Fünfter in Rio.
Für Deutschland könnte es heute aber noch eine Goldmedaille vielleicht geben. 200 Meter Freistil Lukas Mertens möchte auch noch heute Abend.
Dankeschön, Julian Tilders, für diese Infos von den Olympischen Spielen. Und die Informationen am Abend gehen damit zu Ende. Danke für Ihr Interesse, sagt Barbara Schmidt-Matern.